Kapitel 4 Atlantis Das stählerne Gefängnis Das sanfte Vibrieren des Schiffskörpers weckte ihn. Perry Roden kam langsam zu sich. Mühsam öffnete er die Augen. Zuerst war die Sicht verschwommen, doch bald sah er die gewölbte Decke der Zentrale über sich. Er war an Bord der Atlantis. Immer noch. Aber er wusste nicht, wie lange er bewusstlos gewesen war. Er sah sich verwirrt um und fühlte sich wie in einem Märchen gefangen, das er so oft im Kindesalter vorgelesen bekommen hatte. Während er sich mühsam aufrichtete, musste er den Kopf darüber schütteln, dass er sich ausgerechnet in dieser Lage an eine Situation aus seinem Leben erinnert fühlte, das tausende Jahre zurücklag. Manche Erinnerungen verblassten eben nie. Es war das Märchen von einem Königreich, das einst von einer bösen Fee in einen hundertjährigen Tiefschlaf versetzt wurde. Exakt so wirkte die Zentrale der Atlantis auf ihn. Sämtliche Besatzungsmitglieder waren über ihre Kontrollstationen zusammengebrochen und schienen zu schlafen. Alles war verstummt, mitten in der Bewegung eingefroren. Aber warum? Mit dem Erwachen drängte allmählich die Erinnerung zurück in sein Bewusstsein. Die Flucht, dieses hilflose Gefühl des Fallens, kurz vor dem Eintritt in den Linearraum. Mit einem Schlag war alles wieder präsent, aber sein Körper wollte ihm nicht so recht gehorchen. Roden dachte nach, fügte die letzten Sekunden zusammen, an die er sich noch erinnerte. Die Gosmyrtan hatte aufgeholt, war aber nicht in Waffenreichweite gekommen. Atlans Schiff hatte keinen Schuss auf die Atlantis abgefeuert. Also musste der lähmende Angriff von innen gekommen sein. Die Atlantis hatte sie mit ihren eigenen Waffen angegriffen. Die Narkosestrahler gehörten zum bordinternen Sicherheitssystem. Mit ihnen sollen die Meutereien oder andere bordinterne Angriffe verhindert werden. Niemand an Bord hatte einen solchen Befehl gegeben. Also musste es eine andere Antwort geben. Und Roden musste sie finden. Er versuchte, die lähmende Benommenheit zu überwinden, die noch immer in seinen Gliedern steckte. Den Geräuschen der Triebwerke nach flog das Schiff mit hoher Beschleunigung im Unterlichtbereich. Schließlich gelang es ihm, sich hochzustemmen. Er wankte auf den Kommandositz zu und legte die Handfläche auf die Sensortafel, um Antworten zu erhalten. In wenigen Augenblicken hatte Roden die Information beisammen, dass die Atlantis soeben das Kessna-System verließ. Wie sie dorthin gekommen war, ließ sich nicht ermitteln. Jemand hatte die Daten der letzten Stunden gelöscht. Auf jeden Fall mussten sie im Bartok-System in den Linearraum gewechselt haben, sonst wären sie nun nicht hier. Das Schiff agierte komplett selbstständig. Doch wer bestimmte den Kurs? Roden brauchte Klarheit über ihre gegenwärtige Situation. Welches Ziel steuerte die Atlantis an? Und vor allem, was war in der Zeit ihrer Lähmung geschehen? Er musste handeln, denn solange er das Ziel des Schiffes nicht kannte, wollte er es tunlichst vermeiden, dieses anzusteuern. Den Schmerz in seinen Beinmuskeln ignorierend, stürmte er zum Pilotensitz, um auf manuelle Steuerung umzustellen und die Gravotron-Triebwerke der Atlantis zu stoppen. Zumindest war dies sein Plan. Doch nichts passierte. Das System reagierte nicht einmal im Ansatz auf seine Eingabeversuche. Dennoch versuchte er es weiter. Das Ergebnis blieb niederschmetternd. Schließlich sah Roden ein, dass er die Steuerpositronik nicht beeinflussen konnte. Das Schiff befand sich nicht mehr unter seiner Kontrolle. Es musste in Fernsteuerung genommen worden sein, oder ein in der Positronik verborgenes Programm hatte sich aktiviert. Damit war auch der Narkoseangriff erklärt. Zu seiner Beruhigung kehrte allmählich Leben in die Kommandozentrale zurück. Schwerfälliges Stöhnen drang von allerorts zu ihm durch. Unmittelbar neben ihm rappelte sich der Navigationsoffizier auf. Mit zittriger Hand fuhr er sich über das Gesicht, rieb sich die Augen, um die Müdigkeit zu vertreiben. Er sah nicht wenig verdutzt drein, als er den Terraner über sich erkannte. Roden nickte ihm kurz zu und ging zurück zum Kommandositz, auf dem der erste Offizier Vero Dalaron gerade zu sich kam. Augenblicklich straffte der Offizier sich und bedeutete ihm, Platz zu nehmen. Ohne es auszusprechen, übertrug er Roden damit die Befehlsgewalt der Atlantis. Roden nahm ebenso kommentarlos wie selbstverständlich an.
»Der Hyperfunksender ist ausgefallen«, bemerkte der Navigationsoffizier. »Wir können keine Nachrichten nach draußen versenden.«
Diese Meldung trug nicht unbedingt zu Rodens Gesamtstimmung bei. Obwohl die Nachricht nicht überraschend kam, wer den Kurs des Schiffes fernlenkte, wollte natürlich nicht, dass seine Besatzung um Hilfe rief. Der Terraner sondierte die Schiffsdaten und erkannte, dass die Atlantis sich darauf vorbereitete, erneut in den Linearraum zu gehen, und es schien nichts zu geben, was sie daran ändern konnten.
»Wie lautet das Ziel dieser Reise?«
»Wookie,
Roden erhob seine Stimme, ohne sich nach dem Mausbiber umzuschauen. »Komm zu dir, ich brauche dich!« Ein zerknittertes Quieken erreichte ihn als Antwort. Winzige Augenblicke später stand der Mausbiber neben dem Kommandositz und gab sich einem ausgedehnten Gähnen hin.
»Wir haben uns mit Narkosestrahlen matt gesetzt«, schlussfolgerte der Mausbiber. »Wo befinden wir uns jetzt?«
»Wir verlassen gerade das Cessna-System. Wichtiger ist die Frage, wohin wir fliegen.« Roden aktivierte die große Holokugel, die sich sofort vor ihnen aufblähte, und ließ sich ihren aktuellen Standort anzeigen. Der Navigationsoffizier blendete eine schematische Darstellung ein und kommentierte sie.